ich war eigentlich der Erste mit auf dem Markt, der überhaupt ein Testzentrum hatte, bevor sie dann alle rausgeschossen sind. Aber ich habe natürlich mir immer gedacht so, naja, das wird ja auch irgendwann mal zu Ende sein. Ich habe mir gedacht, was kann ich aufbauen, wo ich wirklich daran Spaß habe, was mein Ding ist, wo ich komplett aufgehe.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, Harald Glöckler hier. Wir haben einen neuen Podcast und ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Er hat viel erlebt und die unterschiedlichsten Dinge in seinem Leben schon gemacht, hat sich jetzt der Schönheit verschrieben, beziehungsweise auf der Suche nach der Schönheit oder noch besser gesagt, er hilft uns, die richtigen Leute zu finden, die uns in Sachen Schönheit beraten oder auch an uns arbeiten. Herzlich willkommen, Marcel Harde.
Hallo, grüß dich, Harald.
Hallo. Mein Lieber, erzähl mal von deiner Kindheit. Ich fange immer in der Kindheit an. Und erzähl mal von der Kindheit. Wie war deine Kindheit so? Bist du auf dem Land groß geworden, mit Tieren, ohne Tieren? Was hattest du für Wünsche, für Träume? Also vielleicht erstmal, wo bist du groß geworden, also muss jetzt nicht genau den Ort sagen, wenn du nicht willst, aber in der Stadt oder auf dem Land. Und wie war so dein Umfeld?
Ja, ich bin auf dem Land groß geworden, bei meinem Elternhaus, wir hatten ein Familienhaus gehabt, hatten auch einen Hund, einen Schäferhund. Ja, und bin halt mit Tieren immer groß geworden. Meine Schwester hatte Pferde, ich hatte später auch mal ein Pferd gehabt, ein Pony. Bin geritten, bin Western geritten, habe da mal einen Unfall erlebt. Danach habe ich sein lassen mit dem Reiten. Ja, das war so die Kindheit, also auf dem Land. Und ja, meine Kindheit war sehr zwiespaltig. Eine Seite war sie sehr schön bis zum gewissen Zeitpunkt und dann war sie halt nicht so schön.
Okay, also zu Hause, das war alles sehr schön und sehr harmonisch, im Gegensatz zu meiner Kindheit. Aber was war dann nicht so schön? Wo war der Punkt, wo du sagst, das war jetzt nicht so schön?
Es fing nach der Grundschule halt an, da kam ich auf eine andere Schule, ab der 5. Klasse kommt man ja woanders hin. Da war es halt nicht so toll, da war immer Mobbing von meiner Seite. Also ich wurde gemobbt ganz, ganz stark, mit Prügel teilweise. Ich musste sogar einmal ins Krankenhaus, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte, weil mich jemand verprügelt hat. Da war ich eine Woche im Krankenhaus gewesen. War nicht so toll. Das war so die Kindheit, wo ich dann auch lange Jahre nicht drüber gesprochen habe, weil ich mich geschämt habe, darüber zu reden, auch gegenüber meinen Eltern. Das war nicht so cool. Ja, aber wo es dann doch mal so weit wurde, dass man darüber reden musste, war ich dann auch ganz, ganz schnell weg von dieser Schule und wurde dann versetzt, bin dann auf die Waldorfschule gekommen, was ja auch nochmal was ganz Seltenes ist. Normalerweise Waldorfschule geht ja ab der 1. Klasse los. Ich kam sozusagen ab der 6. Klasse erst in die Waldorfschule. Ja, und an diese Pädagogik muss man sich ja auch erstmal komplett dran gewöhnen. Das ist ja was ganz anderes. Was früher immer alles auch belächelt, gerade, ich kann mich noch daran erinnern, Eurythmie, das ist ja dieses Tanzen. Heutzutage, so fast 25 Jahre später, nennt man das in meiner Hinsicht Yoga. Ja? Ja, ich finde diese Pädagogik im Nachhinein total cool. Und ja, danach ging es dann eigentlich wieder bergauf, sage ich mal, bis zu einem gewissen Punkt.
Was waren deine Träume so, deine Ideen in der Kindheit? Und was wolltest du gerne werden?
Ganz am Anfang wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Ich war über 10 Jahre auch in der Jugendfeuerwehr gewesen. Da war immer Feuerwehrmann ein ganz, ganz großer Traum von mir.
Was hat dir da so gefallen?
Ich hatte da meine Freunde bei der Jugendfeuerwehr und ich fand halt diese ganze Technik, ich fand unsere Jugendfeuerwehrwartin, unseren Jugendfeuerwehrwart total cool. Ja, wir sind im Sommer aufs Zeltlager gefahren, die Wettkämpfe, die man hatte. Also das hat schon sehr geprägt, das fand ich echt sehr, sehr positiv.
Du bist aber da nicht Feuerwehrmann geworden?
Nein.
Also du warst bei der Feuerwehr, aber nicht beruflich. Was hast du dann gelernt oder was war dein erster Job?
Gott, was war denn mein erster Job? Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Denk mal nach.
Ich glaube, mein erster richtiger Job war eigentlich bei der Bundeswehr.
Okay.
Ja. Also wo ich wirklich das allererste Mal Geld verdient habe, war bei der Bundeswehr. Ja.
Also du bist als Berufssoldat?
Nee, ich war freiwilliger Wehrdienstleistner gewesen. Und ja, da habe ich das allererste Mal wirklich das Geld verdient, gleich nach der Schule.
Und was hast du denn nachgemacht?
Nach der Feuerwehr habe ich erstmal in einem Freizeitpark gearbeitet und habe nebenbei eine Schule besucht, habe mich umschulen lassen. Und
was?
Zum Hotelkaufmann.
Okay.
Also dann auch eine, später wurde auch eine Ausbildung dazu. Die habe ich dann gemacht. Ja, und aber mein Ding war halt immer, das Ziel war immer, oder meine Vision war immer Selbstständigkeit. Also ich habe für mich immer sehr früh festgestellt, dass es wäre irgendwie total cool, wenn ich irgendwie auch der Chef bin, weil ich habe so viele Ideen im Kopf und ich möchte die eigentlich auch verwirklichen und ich muss mich irgendwann selbstständig machen. Ich hatte da auch schon ein paar Versuche gehabt, die sind leider, haben leider nicht funktioniert, aber ich habe immer nach vorne geguckt und ja, und jetzt kommt man so langsam dem Ziel mal näher.
Gut, bei der, von der Feuerwehr zum in die Gastronomie oder in ein Hotelfach ist natürlich ein großer Unterschied, ja. Also ich denke, das war erstmal ein großes Umdenken, denn so wie ich das ja jetzt auch entnommen habe, war in der Feuerwehr, das war sehr kollegial und sehr schön und jetzt in wenn du jetzt natürlich deine Hotelfachlehre machst, muss man sich erstmal unterordnen, ja?
Richtig, genau.
Ja, und der Hierarchie beugen. So, du hast die Lehre fertig gemacht, gingst du dann in die Hotellerie oder?
Oh ja.
Ja?
Ja, im Endeffekt, ich war fertig und habe dann noch ein Jahr bei diesem Hotel gearbeitet und habe mir aber dann gedacht, ich war dort im Housekeeping tätig und habe mir dann gedacht, Mensch, das kann ich eigentlich auch selber, wenn ich selbstständig bin, da muss ich nicht irgendwo für arbeiten und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Gebäudereinigung. Und habe dann im Endeffekt ja, das, was ich gelernt habe, in dem Bereich auch Gebäudereinigung, habe ich Ausschreibungen mitverfolgt und habe dann meine erste Firma gehabt, was eine Gebäudereinigung gewesen ist, die dann auch sehr, sehr schnell in ganz, ganz kurzer Zeit auch gewachsen ist.
Okay, cool. Ich habe eine Freundin, die sagt, sie ist auch eine gute Haushälterin, weil sie hat nach den Ehen immer die Häuser behalten. Ja,
ja.
Ja. Ja. Du hast eine Gebäudereinigung. Wie stelle ich mir das vor? Jetzt, man muss ja den Anfang finden, bist du erstmal irgendwo hingegangen, hast gesagt, ich putze mal, ich kann bei Ihnen mal putzen und hast selber angefangen und dann Leute eingestellt oder gleich Leute
eingestellt? Ich hatte wirklich gleich ganz am Anfang, ich habe mit einer Mitarbeiterin angefangen und ja, innerhalb von einem Jahr hatte ich auf einmal 15 Mitarbeiter schon, alle in Vollzeit bei uns.
Aber hast du auch geputzt oder?
Nein.
Guck mal an. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich bin ja auch ein Junge vom Land und bin ja auch so, dass man, ich sage immer, wenn man vom Land kommt, dann geht man auch nicht unter. Und ich habe immer gesagt, wenn gar nichts mehr ginge, dann würde ich hergehen und sagen, was weiß ich, da unten ist ein Restaurant, würde ich zu dem Chef sagen, ich putze jetzt eine Woche lang in das Restaurant kostenlos und wenn sie nach der Woche zufrieden sind, stellen sie mir ein. Da würde ich mich einstellen. Und dann bin ich sicher, nach 3-4 Wochen hätte ich 1-2 Angestellte und nach ein paar Monaten wahrscheinlich 10-20 Angestellte. Und ja, aber du hast gleich gestartet, du hast gesagt, nee, putzen, das machen wir nicht, da haben unsere Leute für. Ja. Und hast dann gestartet. Und wie schnell hast du dann von null, vom ersten Tag, wie lange hat es gedauert? Wie viele Leute hattest du dann am Start?
Ja, also erstmal muss ich ja was klarstellen. Und zwar, es sind keine Putzfrauen, es sind Reinigungskräfte und die putzen auch nicht.
Ja, ich würde putzen.
Die reinigen?
Nein, ich würde putzen.
Und
ich bin eine Putze. Ich
putze
auch zu Hause.
Okay.
Ja. Ich finde, dass dieses Drumherum-Gerede, Reinigungsfrau und Reinigung, ob ich reinige oder putze, ist im Grunde genommen dasselbe. Ich nenne das immer beim Wort und ich finde auch nichts Schlimmes dabei zu putzen. Ich finde das eine sehr ehrenwerte Angelegenheit und ich habe größten Respekt und große Hochachtung vor Menschen, die sauber machen, denn ohne die hätten wir ganz überall genau. Dreck. Und ich freue mich auch jeden Morgen, wenn ich mit dem Hund gehe, wenn ich draußen die Menschen sehe, die die Straße sauber machen und sauber halten von dem ganzen Müll, den wir alle da hinschmeißen. Und deshalb finde ich immer ein bisschen dieses Drumherum-Gerede man sagt Reinigungskraft und nicht Putzkraft. Das finde ich auch ein bisschen verlogen, weil wenn man keinen schlechten Gedanken dabei hat, dann ist völlig egal, was man jetzt davon sagt oder wie man es benennt, weil man dann ohne arg ist. Und ich habe immer das Gefühl, die so arg drauf rumreiten, haben dann meistens auch ein Problem damit. Also ich bin nach wie vor der Meinung, ich reinige nicht meine Wohnung, ich putze meine Wohnung, ja. Okay. Und ich putze auch die Toiletten und ich habe auch jemand, der mir zur Hand geht, aber ich mache auch immer selbst, weil ich muss immer alles ganz sauber haben. Du weißt, du bist gerade bei mir ist immer blitzsauber, ich kann das nicht gebrauchen. Und bei uns, ich komme aus Schwaben und bei uns wird geputzt und wir haben auch Kehrwoche, da wird auch die Straße mit dem Sauger noch gesaugt, wenn es sein muss, ja.
Ja, also wie gesagt, nochmal, um auf deine Frage von vorne zurückzukommen. Mhm. Ich habe mir erstmal Aufträge gesucht, bevor ich überhaupt offiziell eigentlich mit dieser Firma gestartet habe. Also das heißt, ich habe das ganze Marketing vorbereitet, ich habe die Akquise gemacht und wo ich dann meine ersten Aufträge hatte, dann ging es wirklich auch los und das auch gleich mit einer Mitarbeiterin. Mhm.
Und wie viele Mitarbeiter hattest du am Ende oder Mitarbeiterinnen?
Das war mal sehr unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal so sagen, also die Spitzenzeit sage ich, das war jetzt 5 Jahre habe ich das gemacht, hatte ich fast über 60 Mitarbeiter gehabt. Denn wir haben sowohl die ganz normale Unterhaltsreinigung gemacht, das heißt, wo man täglich etwas reinigt, als auch in Hotels haben wir gereinigt, auch Zimmer sauber gemacht. Und ja, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen.
Wie viel Zeit hat man im Hotel, um ein Zimmer sauber zu machen?
Ja, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ne? Also
inwiefern Unterschied kommt es auf das Hotel an, auf die Klassifizierung oder putzen die in den Luxushotels schneller? Müssen die schneller geputzt werden? Sind die schludriger oder hat man da mehr Zeit?
Also ich bin ganz ehrlich, wenn es wirklich in dem 5-Sterne-Segment ist, da hat man seine Zeit. Mhm. Ja. Diese Hotelbranche, gerade was extern anbelangt, vielleicht sage ich jetzt etwas, was ich jetzt nicht sagen sollte, aber man muss auch offen und ehrlich sein, ist ein sehr, sehr harter Markt. Es geht, was mich immer früher gestört hat, und ist halt das, dass halt die Mitbewerber viele, viele schwarze Schafe dort gibt. Das heißt, die Mitarbeiter, gerade Zimmermädchen oder Roomboys, werden dort nur nach Zimmern bezahlt, egal wie lange sie überhaupt reinigen. Ja? Mhm. Und wir hatten auch schon früher einen Tarif gehabt. Bei mir gab es auch wirklich immer den Stundenlohn. Egal, ob mal ein Zimmer eine Stunde länger gedauert hat, dann war es einfach so. Dann war das unser Problem gewesen, weil wir die Qualitätssicherung nicht geben konnten. Aber wir haben nie irgendwie nach Zimmern bezahlt. Was leider sehr, sehr viele machen, auch noch heute, würde ich jetzt mal behaupten. Viele Firmen. Was ja nicht rechtens ist, aber ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, gerade in den 5-Sterne-Segment wird er sehr hart, also sehr, sehr drauf geachtet, denn die wollen ja auch Qualität und keine Quantität haben. Die wollen ja auch, dass das Kissen getauscht wird und nicht, es sieht noch gut aus, lass mal da, um Zeit zu gewinnen. Und wir haben es, denke ich mal, oder ich weiß, eine sehr, sehr souveräne Leistung gemacht und das war unser Name und deswegen sind wir auch schnell gewachsen.
Ich komme ja selber aus der Gastronomie. Meine Eltern hatten ja ein Gasthaus und wie gesagt, Baden-Württemberg, damals war alles sehr auf Sauberkeit bedacht und deshalb bin ich auch schon so groß geworden. Da wurde alles immer desinfiziert und sauber und also nicht erst in Corona. Und wenn man zu viel ins Hotel sieht, erlebt man auch einiges. Und auch in 5-Sterne-Hotels kommt es vor, dass noch der Lippenstift am Glas hängt, dass irgendwelche die Betten nicht überzogen sind und also es sollte nicht vorkommen, aber kommt auch mal vor. Ja. Also es ist nicht so dass da auch immer alles eitel Sonnenschein ist, aber ich finde immer in den Häusern gibt es dann auch ja eine Hausdame und die sollte eigentlich das kontrollieren. Ich sage immer, der Fisch stinkt da immer vom Kopf, also die Kontrolle hat er dann versagt. Ja. Also da muss man dann nochmal kontrollieren und gucken, ist da alles. Das mache ich auch, wenn ich einen Gast habe, dann gucke ich doch zu Hause nochmal, habe ich dem jetzt ein Wasser hingestellt, habe ich da alles schön gemacht, ja, ist da alles so, wie er, dass er sich wohlfühlt, denn es ist ja eine Gastronomie, ein Gasthaus, ein Hotel ist ja ein Gasthaus, ja, und so sollte man ja das sehen. Ja, dann hast du das aber irgendwann beendet und was Neues gemacht, wolltest du zu neuen Ufern oder?
Ja, also meine Gebäudereien habe ich eigentlich für mich beendet 2019. Irgendwie war ich gefühlt nur noch faktischer Geschäftsführer und nicht mehr der Geschäftsführer, denn eigentlich war eine andere Person Geschäftsführer inoffiziell gewesen und habe mich dann im Endeffekt 2020 von diesem Unternehmen verabschiedet, habe noch meine Anteile behalten. Die habe ich bis heute noch, aber bin da nicht mehr aktiv im Geschäft. Und das ist auch gut so. Corona hat vieles verändert.
Ich wollte gerade sagen, 2019 war da schon Corona. Nee, noch nicht, aber 2020, gell? 20,
genau.
2020, ja. Ja. Ja, Corona hat viel verändert und bei uns allen, da war ja von heute auf morgen vieles anders, aber du hast Corona dann genutzt, um wieder was Neues zu machen.
Genau.
Also das ist ja, jede Krise hat eine Chance, habe ich auch ein Buch geschrieben. Ja, man muss sie nur entdecken und du hast offensichtlich eine Chance entdeckt, etwas zu machen.
Genau. Ich muss auch mal ein bisschen weiter ausholen, ich habe mich noch was vergessen. Anfang der Corona-Zeit habe ich noch einen Auftrag gehabt, wo ich in einem Altenheim, wo ganz, ganz viele Bewohner an Corona erkrankt sind und auch verstorben sind, hatte ich den Auftrag gehabt, dort einen Hygieneplan zu schreiben und auch Hygieneschleusen zu bauen, um diese Pandemiekette zu unterbrechen, diese Infektionskette. Das habe ich auch geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will mich da jetzt auch gar nicht hochleben lassen. Aber es waren halt wirklich in dieser kurzen Zeit, war, glaube ich, in diesem Altenheim über 40 Tote innerhalb von 2 Wochen. Und ich habe es dann eingedämmt, dass es danach keine Toten mehr gab. Und da muss ich mich auch wirklich selber loben. Natürlich in Zusammenarbeit auch mit der Heimleitung und auch mit der Stadt. Da haben wir wirklich einiges Gutes geschafft. Ja, aber dann war das auch vorbei. Ich habe mich dann entschieden, das nicht mehr weiterzuführen. Habe mich dann umgeschaut, was kann ich machen. Selbstständig wollte ich auf jeden Fall bleiben. Habe eine neue Partnerin bekommen in meinem Leben und die mich auch mal tatkräftig unterstützt. Und ja, dann hatte ich eine Anfrage gehabt, ob ich eine App vermarkten könnte. Da hatte jemand was entwickelt, da ich ja ganz gute Beziehungen hatte. Und das hatte ich dann, das war dann so wirklich 6 Monate lang meine Hauptaufgabe, diese App weiterzuentwickeln, die an die richtigen Stellen zu bringen. Das habe ich dann auch geschafft. Dadurch, dass ich ja in dieser Stadt relativ bekannt war, wurde ich sehr, sehr schnell und am Anfang der Pandemiezeit gefragt, ob ich denn ein Testzentrum aufmachen möchte.
Was für eine App war das, kannst du das sagen?
Das war eine Schnittstelle, war das gewesen. Also heutzutage will ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail eingehen, weil nicht, dass ich hier noch irgendwie Urheberrechte.
Naja, okay.
Ne?
Ja, okay.
Hatte was mit der Pandemie zu tun,
okay,
hat noch ganz, ganz viele Leute gehabt.
Okay.
Ja, und bei der Stadt war ich relativ bekannt, auch was Gebäudereinigung anbelangt, dass wenn ich etwas aufbaue, ich einen Auftrag bekomme, es sehr, sehr schnell aufbaue, auch wirklich zielstrebig aufbaue und wurde dann halt gefragt, ob ich ein Testzentrum aufmachen könnte und zwar ein sehr, sehr großes Testzentrum. Damit meine ich jetzt nicht so hier wie früher, wie vor 2, 3 Jahren, wo sie alle wie die Pilze hochgekommen sind, sondern wirklich ein kompetentes Testzentrum. Das habe ich aufgebaut. Wir hatten dort eine Kapazität gehabt von über 5000 Testungen pro Tag. Habe dann noch einen Auftrag bekommen von einem ganz großen Automobilbauer, um seine Mitarbeiter, wo dann 3G gekommen ist, auch noch zu testen. Das habe ich auch gemacht. Also ich war eigentlich der Erste mit auf dem Markt, der überhaupt ein Testzentrum hatte, bevor sie dann alle rausgeschossen sind und ganz, ganz viele schwarze Schafe es gab. Ja, das habe ich gemacht. Aber ich habe natürlich mir immer gedacht so, naja, das wird ja auch irgendwann mal zu Ende sein. Und jetzt mir 10 Ferraris, sag jetzt mal so wie andere, konnte ich mir nicht leisten, die zu kaufen, ja, auch bei solchen Kapazitäten. Sondern ich habe mir gedacht, was kann ich aufbauen, wo ich wirklich daran Spaß habe, was mein Ding ist, wo ich komplett aufgehe. Und ja, da hatte mich durch einen Zufall halt meine jetzige Frau ja, hatte mir eine Idee gebracht, denn wir haben in Berlin gewohnt und meine Frau war in einer Praxis gewesen und hat eine, ja, eine kleine Fettbehandlung gemacht. Also es nennt man Kryolipolyse, nennt man das, eine Fettvereisung. Und ich kannte das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ja, so kam halt die Idee, wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe mir die Preise angeguckt, habe ein bisschen da recherchiert, habe gedacht, Mensch, lass uns doch auch sowas machen. Lass uns doch ein Studio aufmachen mit apparativer Ästhetik. Und ob sie sich das auch vorstellen könnte, denn sie ist nämlich gelernte Erzieherin. Das ist ja auch schon was ganz, ganz anderes dann von der Branche her. Ja, und dann habe ich das prüfen lassen, habe eine Marktanalyse machen lassen von einer Agentur, mit der ich jetzt schon seit mehreren Jahren zusammenarbeite. Da viele Grüße an Ralf. Und ja, wir haben das dann geschaut, würde das funktionieren, hat mir einen Style Guide entwickeln lassen und dann hatten wir auf einmal das erste Studio gehabt und aus einem Studio wurden dann halt zwei und ja, dann habe ich halt gedacht, ich muss irgendwie noch mehr machen, gerade was Beauty anbelangt. Das reicht nicht nur ein Studio, sondern ich habe geguckt, was könnte ich, wenn ich Patient wäre, was würde ich cool finden, also wie finde ich überhaupt denjenigen? Und hab dann recherchiert, hab gesehen, okay, es gibt schon so etwas, aber nicht, das ist so etwas, ja, okay, ich buche es, aber ist er auch wirklich gut? Ist die Leistung gut? Ist das Produkt gut? Hat er überhaupt Erfahrung? Und ja, habe dann etwas gemacht, was du ja auch weißt, lieber Harald. Und jetzt seit anderthalb Jahren wirklich mich da von morgens bis abends reingesteigert. Und wir sind jetzt endlich fertig geworden mit diesem neuen Produkt, was ich einfach total gigantisch finde. Und ich bin wirklich ganz, ganz doll gespannt, was der Markt dazu sagt.
Lass mich nochmal kurz zu dem Studio gehen.
Ja.
Nur zu dem Verständnis. Also ihr hattet ja verschiedene Sachen angeboten von, manchmal sagen, Wellness, Beauty bis größeren Sachen und habt euch da dann auch immer mal wieder Termine gehabt, wo Ärzte zu euch ins Studio gekommen sind,
genau.
Und Dinge umgesetzt haben. Also so wie das andere auch machen, dass temporär ein Arzt da ist und man Termine machen kann und der dann Behandlungen an einem vornimmt. So, und dann irgendwann kamst du auf die Idee und sagtest, okay, jetzt möchte mir die Lippen machen lassen oder ich möchte mir Fett absaugen lassen oder ich möchte zum Friseur gehen oder in ein Beauty-Studio oder mich schminken lassen oder ich suche eine gute Pediküre. Und das ist ja heute ein großer Wulst an Angeboten, wo man gar nicht weiß, ja, wo soll ich da hin, und auf die Bewertungen kann man manches Mal auch nur bedingt etwas geben. Oft sind kaum welche da oder sie sind nicht besonders aussagekräftig und man weiß jetzt auch nicht, ist das jetzt alles so toll, wie man sich das vorstellt. Und dann muss man natürlich oft sich auf Freunde verlassen, dass man, so mache ich das, man sagt, du, warst du da schon mal, weißt du jemand, der das und das gut kann, der gut Haare schneiden kann, genau. Oder ja. Und jetzt hat mich jeder diesen Freund und da kam dir auf diese Idee, eigentlich ein Suchportal, eine Suchmaschine, ein Suchportal zu machen, wo man vom Schönheitschirurgen bis zum Fußpfleger bis zur Pediküre, also Pediküre, Maniküre, Kosmetik, Nail Designer, eigentlich alles finden kann, ja?
Genau.
Allerdings mit dem Unterschied, dass diese Herrschaften dann von den Kunden, von den Menschen, die zu ihnen kommen, beworben werden und bewertet werden. Und dass man sagt, dann hat man da eine Bewertung, die auch ständig kontrolliert wird. Und dass man sagt, man hat dann top bewertete Partner, die durchgängig 4 bis 5 Sterne haben, wo man sagt, also die sind jetzt irgendwie durchgängig gut bewertet und da kann man sich dann auch drauf verlassen oder mit Sicherheit drauf verlassen, dass das dann auch funktioniert und dass das auch wirklich gut ist. Und das ist ja eigentlich ein sehr guter Plan, denn ich denke, das ist ein großes Thema heute, dass man überfordert ist, wenn man in der Stadt ist und gibt ein, Barber oder Friseur kommen ja unzählige, Unmengen, ja. Mhm. Und nun muss man auch noch wissen, ja, der eine kann das gut, der andere kann das gut, ja. Oder auch bei Nagelstudio, es ist ja ganz kompliziert. Die einen machen Gelnägel, die anderen machen Acrylnägel, die anderen machen gar keinen, die machen nur Maniküre und gar keine sagen wir falschen Nägel drauf, ja. Mhm. Und allein da, bis du da schon mal durch bist und dann alles durchgesucht hast, gegoogelt und gesucht und guckt und durchliest, sind die jetzt gut. Das ist ja sehr mühsam. Also da ist natürlich schon einfacher, wenn man dann ein Portal findet, wo von vornherein schon mal eine Qualifizierung, Kategorisierung da ist und wo man schon sieht, okay, die haben jetzt durchgängig schon mal 5 Sterne, 4 Sterne, scheint ja gut zu sein. Also es ist natürlich viel, viel einfacher, den richtigen oder die richtige Partnerin, Partner zu finden.
Genau, hast du genau richtig gesagt. Wir sind ja jetzt ein Startup, ja. Wir haben jetzt sozusagen nächste Woche bei der Beauty-Messe in Düsseldorf unser Rollout, wo wir wirklich offiziell an den Markt gehen. Und es wird ja am Anfang wird es ja so sein, wir kennen ja momentan noch gar nicht diese Dienstleister oder Ärzte oder wer auch immer unser Kunde dann wird. Die kennen wir ja so noch gar nicht, aber wir haben bei uns das Bewertungsportal. Das heißt, wir lernen ganz, ganz schnell kennen, macht ihr denn auch wirklich diese Leistung, wie wir sie wünschen, von den Patienten möglichen, die bei uns diese Leistung buchen. Ja? Und jeder hat halt die Möglichkeit, bei uns mitzumachen, auch wenn er neu auf dem Markt ist oder auch vielleicht noch gar keine Bewertung hat oder vielleicht schon ein bisschen älter ist und sie auch noch nicht mal eine Webseite hat, kann sie trotzdem bei uns mitmachen. Und wir gucken uns sehr, sehr gut die Qualität an. Denn wir wollen mit der Firma, die können wir ruhig sagen, Cosmagic, wollen wir ja durchstarten. Und wir bewerben ja damit, finde deinen Beauty-Experten. Und das machen wir auch. Das heißt, die Qualitätssicherung ist bei uns das A und O. Wir werden alle Bewertungen, die wir dann haben von unseren Partnern, auch überprüfen. Und wenn der ein oder andere nicht, ich sage jetzt mal, in unser Portfolio passt, dann tut es dann uns auch leid in Zukunft, dann kann er natürlich auch nicht mehr mitmachen. Denn wir wollen ein Versprechen abgeben. Und dieses Versprechen heißt, finde deinen Beauty-Experten.
Das finde ich sehr gut, weil für mich ist es auch immer, ich bin ehrlich, wenn ich etwas einkaufe und ich gucke dann auch immer, wie ist das bewertet, ja, das Produkt, hat es gute Bewertung. Und wenn dann viele negative Bewertungen kommen, taugt nichts, dann lasse ich auch die Finger davon. Ja. Und deshalb finde ich das eine großartige Geschichte und eine tolle Sache. Was sind deine Hobbys? Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Was bist du eher der Strandtyp? Bist du eher der Bergtyp? Oder was machst du machst du Sport?
Ja. Also das allergrößte Hobby ist natürlich zu reisen und zwar auf meiner Lieblingsinsel Mallorca, wo ich sehr, sehr gerne bin. Das ist einfach meine
Insel. Also nur, dass ich das richtig verstehe, man reist von Deutschland nach Deutschland.
Wenn du das so sagst.
Das war jetzt etwas spitzzüngig, ja.
Nein, also ich glaube, aber das ist genau das, Harald, das sagen ja immer, denken ja immer viele. Viele sagen immer Mallorca, ja, Ballermann. Aber was ist der Ballermann? Der Ballermann sind 400 Meter.
Nee, Mallorca Ballermann sage ich nicht.
Nein, nicht du, aber andere denken
das. Für mich ist einfach, ich finde das Klima ganz toll. Mhm. Ich finde nur immer zu viel Deutsche. Ich möchte eigentlich nicht so viel Deutsche sehen, dann, wenn ich in Urlaub gehe. Und ich war natürlich so der Ibiza-Typ, ja.
Ja. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber ja, klar.
Wir waren hipper, weißt du, Ibiza, wir waren immer hipper, verstehst du? Muss ich dir leider sagen, ja. Ja, wir waren immer, aber ich war der Ibiza-Typ und als nun fahre ich ja auch schon ein paar Jahre um den Block, als ich nach Ibiza ging. Und dann war es wirklich noch so damals, dass 90% der Menschen dort wirklich außergewöhnlich exzentrisch und ausgefallen waren und 10% eher ein bisschen bieder. Und heute ist es ja eigentlich auch so, dass 60-70% eher bieder sind und dann ein paar ausgefallen, ja. Und damals war das ja der Hotspot auch der Society. Ja. Also das war schon sehr toll. Und dagegen fand ich natürlich immer Mallorca ein bisschen langweilig. Ja. Was man aber auch sagen muss, Mallorca bietet natürlich vieles, das Ibiza nicht hat. Ibiza ist natürlich im Winter tot. Da ist gar nichts. Das ist bei Mallorca nicht der Fall. Und es gibt ja auch ein Mallorca, das ja urtypisch noch ist, das nicht touristisch ist und das auch sehr, sehr schön ist, ja. Aber wie gesagt, für mich ist das immer so, ich möchte eigentlich dann gern, ich bin halt auch so ein Italien-Fan. Mhm. Ich mag halt Italien, Amore, ja. Und italienisches Essen, italienisches Flair. Und dann ist immer so ein bisschen Mallorca hinten übergekippt. Oder ich bin viel im Winter gereist, dann ist natürlich Gran Canaria, ist warm, Mallorca ist im Winter nicht wirklich warm. Da sind zwar auch viele Deutsche, aber das, ja. Und dann war ich eben sehr viel Dubai, sehr viel auch Marrakesch in diesen Ländern. Aber ich kann schon verstehen, dass man Mallorca toll findet und ich glaube, man, wenn man da jetzt so hingeht und geht in ein Hotel, dann kennt man auch nicht Mallorca, dann hat man eben einen touristischen Teil erlebt. Ich glaube, wenn man dort wirklich auch lebt, lernt man das natürlich auch ganz anders kennen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, muss ich mich mal wirklich so ein bisschen als Mallorca-Botschafter mal jetzt herausbringen. Mallorca ist das, was ich gerade gesagt habe, ist ja nicht der Ballermann. Ne? Also,
über Ballermann war ich sowieso nicht.
Ich sage immer, viele denken das immer.
Ich war in teuren Hotels, ja.
Ja, also viele denken immer, oh nee, was soll ich auf Mallorca, ne, mit Strohhalme und die Leute benehmen sich da wie Schlumpi. Das ist ja gar nicht so. Also im Endeffekt, selbst auch wenn man zum Beispiel in einer Playa de Palma ist, was ja direkt, wo ja sozusagen der Ballermann ist, gibt es die Party-People auf 100 Meter, ja, wo eine Disco und ein Club ist nach dem nächsten. Da spielt sich das Ganze ab, aber es ist ja auch schon wesentlich besser geworden. Und,
das ist auch in Ordnung. Ich meine, ne? Jeder wie er mag.
Genau. Ne? Ja. Aber gerade die Mallorquiner und auch gerade die Gastronomen dort an der Playa achten da schon drauf, dass da jetzt auch ein bisschen, ja, ich sag mal, gesittet abgeht. Und man soll ja auch, egal, ich kann trinken, ich kann Party machen, wie ich will, aber ich muss ja auch nicht dann ich nenne das jetzt mal ein bisschen, geht's mal ein bisschen außer mir, ein bisschen assi bin ich, muss ich nicht. Also, ne, ich bin da trotzdem immer noch Gast. Mhm. Ich bin da immer noch der Ausländer. Und selbst ich würde mich ja auch hier so nicht bei mir hier in meiner Stadt so benehmen. Und warum ich das dann manchmal da machen muss, verstehe ich nicht. Gerade was den Müll da anbelangt, frühmorgens, kann ich einfach nicht nachvollziehen, obwohl da Mülltonnen stehen. Aber gut, aber ich liebe Mallorca, das ist mein Hobby, um nochmal darauf zurückzukommen. Da bin ich sehr, sehr gerne, da kann ich runterfahren, da kann ich abschalten. Ich liebe das Essen, wir haben da auch Freunde, und die auch da wohnen, mit denen man sich da oft trifft, auch oft Partys macht, den Wein genießt. Das ist für mich super, das ist eigentlich mein Hobby. Und dann natürlich Sport, Fitness ist mein Hobby, was ich sehr, sehr gerne mache. Mein Hund ist mein Hobby, ja, und das größte Hobby ist natürlich meine Frau.
Was für ein Hund ist das?
Es ist ein Mischling. Es ist, da ist ein Boxer und ein Appenzeller Sennhund ist damit drin. Den haben wir seit letztem Jahr, ist immer noch ein Junghund. Jetzt,
Appenzeller Sennhund.
Berner Sennhund kenne ich, aber die Appenzeller sind nicht so groß, oder?
Nee, die sind ein bisschen kleiner.
Ja, genau.
Die Berner sind ja riesengroß und.
Ja, genau.
Ja, aber auch sehr gutmütig.
Genau, und das ist unser Hund.
Ein Appenzeller, oder nicht?
Ein Appenzeller. Ja. Genau. Ja, den haben wir, und das ist so unser Hobby, und demnächst ist unser nächstes Hobby, also natürlich mein Hobby, mein Sohn natürlich, darf ich ja überhaupt nicht vergessen, das ist eigentlich das Hobby überhaupt.
Wie alt ist der Sohn?
Mein Sohn ist jetzt 6 und wird jetzt 7 Jahre alt bald.
Ah, okay.
Genau. Mhm. Den habe ich mit meiner Ex-Frau zusammen, mit der ich auch ein Top-Verhältnis habe. Und jetzt kommt das nächste Hobby, es kommt im Juli, da bekommen wir Nachwuchs, da wird es ein Mädchen, und dann wird es wieder ein neues Hobby geben.
Sehr schön.
Ich mich sehr darüber freue.
Sehr schön. Ja, Das hört sich doch sehr gut an. Dann wünsche ich dir sehr viel Glück, sehr viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Mit allem, was du vorhast. Und ja, weiterhin viel Freude auf Mallorca. Und wünsche dir alles, alles Liebe. Dankeschön.
Danke, dass ich dabei sein durfte, lieber Harald.
Eine Produktion von Audiotakes.